DW Menschen und Märkte.
Den USA hilflos ausgeliefert? Auf keinen Fall. Das Sanktionsarsenal der EU steht schon bereit. Friedfertige, zahnlose Tiger? Weit gefehlt. Auch die Chinesen wetzen ihre Messer. Wo ist die neue Autowelt? Der Autosalon in Genf in Zeiten von Dieselskandal und drohenden Strafzöllen der USA. Und schlechte Laune bei VW? Fragen an den VW-Konzernchef Matthias Müller. Das sind unsere Themen in der Wirtschaft. Mein Name ist Insa Wrede. US-Präsident Donald Trump hat in seiner bisherigen Amtszeit schon viel Porzellan zerschlagen. In der letzten Woche hat er dann nochmal nachgelegt mit seiner Drohung, Strafzölle auf Stahl, Aluminium und Autoimporte zu erheben. Das hat weltweit für viel Unmut gesorgt. Vor allem, weil die anderen Staaten nicht gedenken, solche Maßnahmen der Amerikaner einfach über sich ergehen zu lassen. Am Ende könnte sich die Situation zu einem regelrechten Handelskrieg ausweiten. Ein Szenario, das selbst in Trumps republikanischer Partei, die sich traditionell dem Freihandel verpflichtet fühlt, für Kritik sorgt. Aber einlenken? Das scheint für Trump keine Option zu sein. Am Mittwoch will die EU-Kommission entscheiden, wie sie reagiert. Ihre Waffen hat sie aber schon jetzt bereitgelegt. Ralf Siener berichtet.
Bereits in der letzten Woche ließ EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström bei ihrem USA-Besuch verlauten, man werde amerikanische Strafzölle auf europäischen Stahl nicht einfach hinnehmen, sondern dann mit EU-Strafzöllen für Stahlimporte aus den USA antworten, und zwar in Höhe von 25%. Auf Stahleinfuhren aus den USA in einem Gesamtwert von über 850 Millionen Euro. So jedenfalls steht es auf einer Sanktionsvorschlagsliste des Juncker-Teams, die dem Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg News vorliegt und welche die EU-Kommission morgen veröffentlichen will.
Wir brauchen eine wehrhafte europäische Wirtschaftspolitik und die werden wir auch zur Anwendung bringen.
Betonte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bereits Ende letzter Woche gegenüber der ARD.
Wir werden Zölle auf Harley-Davidson legen, auf Bourbon und auf Levi's Jeans.
Gestern Abend hat sich Malmströms EU-Generaldirektion Handel mit den Vertretern führender EU-Industrie- und Exportstaaten beraten. Auf der jetzt bekannt gewordenen Liste für Strafzölle auf US-Produkte stehen, wie bereits von Juncker angekündigt, amerikanische Jeans und T-Shirts, außerdem Motorräder und Motorboote, deren Importvolumen in die EU sich auf rund 1 Milliarde Euro beläuft.
Das ist im höchsten Maße bedauerlich. Wir sind ja nicht unterwegs, um Handelskriege zu führen.
Betont Jean-Claude Juncker. Aber die von den Handelsexperten des Juncker-Teams aufgestellte Liste zeigt, wie konfliktbereit die EU-Kommission ist. Denn auf dieser Liste geht es auch um Whisky, Orangensaft, Tomaten und andere Agrarprodukte im Einfuhrwert von 950 Millionen Euro. Auf 2,8 Milliarden Euro beläuft sich der Gesamtwert der Einfuhren aus den USA, den die EU-Kommission strafbesteuern will, falls die USA Trumps Strafzollankündigungen tatsächlich umsetzen.
Wir hätten gerne ein vernünftiges Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika, aber wir können da nicht einfach den Kopf in den Sand stecken.
Rechtfertigt Jean-Claude Juncker die Eskalationsstrategie der EU-Kommission. Die Androhung aus Brüssel, unter anderem die im US-Bundesstaat Wisconsin produzierte Harley-Davidson mit einem Importzoll zu belegen, hat bereits den prominentesten Wisconsin-Abgeordneten im US-Kongress alarmiert. Paul Ryan, der Sprecher des Repräsentantenhauses, hat an Trump appelliert, von seinen Strafzollplänen Abstand zu nehmen. Auf Distanz zu den Strafplänen der EU-Kommission geht unterdessen der Exportweltmeister Bundesrepublik.
Wir wollen keine Zuspitzung. Und schon gar nicht wollen wir so etwas wie einen Handelskrieg.
Unterstreicht Regierungssprecher Seibert. Aber für den Fall, dass es dennoch zum Handelskrieg kommt, präsentiert die EU-Kommission schon einmal Donald Trump das potenzielle europäische Waffenarsenal.
Europa rüstet sich zum wirtschaftlichen Gegenschlag. Ein Beitrag von Ralf Siener. Nicht nur in Europa, auch in China möchte man vermeiden, dass sich die Grenzen zu den USA weiter schließen. Dabei messen die Chinesen mit zweierlei Maß. Bei guten Gelegenheiten, wie dem Weltwirtschaftsforum in Davos, traten sie gern schon mal als Verfechter des Freihandels auf. Dabei gingen sie großzügig darüber hinweg, dass die eigenen Märkte überhaupt nicht frei zugänglich sind für ausländische Unternehmen. Die Zollpläne der Amerikaner werden in China dagegen verurteilt. Somit stehen sich nun zwei wirtschaftliche Schwergewichte gegenüber. Die alte Wirtschaftsmacht USA und die neue, stark wachsende Macht China mit ihrem riesigen Markt. Während Trump zu jedem Gefecht bereit zu sein scheint, möchten die Chinesen einen Handelskrieg lieber vermeiden. Zahnlos sind sie deswegen aber nicht, meint Steffen Wurzel.
Zuckerbrot und Peitsche, so lässt sich Chinas Reaktion auf die von der US-Regierung angekündigten Schutzzölle beschreiben. Oder wie es die Amerikaner sagen, speak softly and carry a big stick, also sanft sprechen, aber einen dicken Knüppel in der Hinterhand haben. Chinas Vizeaußenminister Zhang Yisui betonte am Sonntag, sein Land wolle keinen Handelskrieg mit den USA. Um danach aber direkt anzuschließen, dass man im Zweifelsfalle nicht tatenlos zusehen werde. Gegebenenfalls könne man mit nötigen Maßnahmen reagieren. Konkret wurde Zhang zwar nicht, aber es wäre für seine Regierung ein leichtes, die Einfuhr bestimmter US-Produkte zu erschweren. Von Lebensmitteln über IT-Zubehör bis hin zu Viehfutter und Autos. Klar ist, in diversen Wirtschaftsabteilungen des chinesischen Regierungsapparates dürfte es hochhergehen dieser Tage. Denn einen Handelskrieg mit der wichtigsten Wirtschaftsnation der Welt will man in Peking mit allen Mitteln vermeiden. Deswegen reiste vergangene Woche auch Liu He zur Vermittlung nach Washington. Er ist der wichtigste Wirtschaftsberater von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Doch noch während sich Liu He in der US-Hauptstadt aufhielt, machte Donald Trump seine Ankündigung in Sachen Strafzölle. 25% auf importierten Stahl, 10% auf ausländisches Aluminium. Eine Ohrfeige für die stets auf Gesichtswahrung bemühten chinesischen Diplomaten. Chinas fast allesamt regierungsnahen Wirtschaftswissenschaftler betonen immer wieder die Rolle der EU in einem möglichen US-chinesischen Handelskonflikt.
This can be a great opportunity for China and Europe.
Europa könne profitieren, sagt zum Beispiel Ding Yuan von der China-Europe International Business School in Shanghai.
Chinese economy and the European economy are very complementary.
Chinas und Europas Wirtschaft ergänzen sich. Für viele US-Produkte gibt es auch entsprechende aus Europa. Deswegen könnte es zu einer goldenen Ära kommen zwischen Europa und China. Airbus-Flugzeuge könnten Boeings ersetzen. Ähnliches ist vorstellbar im Bereich der Autos. Nichts ist unersetzlich.
Everything you have alternative. Nobody is irreplaceable.
Ganz so golden wie Wirtschaftsprofessor Ding sieht man in Europa die ganze Angelegenheit allerdings nicht. Chinas Wirtschafts- und Handelspolitik wird zunehmend kritisch gesehen. Nicht nur, weil China zum Beispiel auch Europa mit billigem Stahl, billigen Solarzellen und anderen Produkten überschwemmt, sondern vor allem, weil es europäische Firmen in China zunehmend schwer haben, Geschäfte zu machen. Der freie Handel, für den die Pekinger Führung in Sonntagsreden immer wieder wirbt, ist in China alles andere als frei. Und der Trend geht eindeutig in eine noch unfreiere Richtung.
China kritisiert Trumps Protektionismus, schottet sich aber selber weiter ab. Steffen Wurzel berichtete. Messen werden ja bekanntlich dafür genutzt, neue, innovative Produkte vorzustellen. Und solche Produkte hat die Autoindustrie wirklich nötig. Nachdem der Dieselskandal 2015 aufgedeckt wurde, kann man den Kunden Diesel wohl nicht mehr als gute Lösung verkaufen, um die Umwelt zu schonen. Insbesondere nachdem inzwischen auch noch Fahrverbote für Diesel in deutschen Städten drohen. Gleichzeitig setzt China die Autobauer mit einer Quote für Elektroautos unter Druck. Man möchte also meinen, die Autobranche würde den Autosalon in Genf dazu nutzen, Zukunftskonzepte der Mobilität und Alternativen zum Diesel vorzustellen, etwa Kleinwagen oder Elektrofahrzeuge. Lutz Hei sei über seinen Eindruck in Genf.
Viel Chrom, viel PS und ganz viel Luxus. Auf dem 88. Genfer Autosalon präsentieren die wichtigsten Autohersteller der Welt von heute an ihre neuesten Modelle. Zunächst nur der Presse, ab Donnerstag und bis zum 18. März dann auch dem breiteren Publikum. Und das in für die Autoindustrie durchaus bewegten Zeiten. Die Dieselkrise, drohende Fahrverbote in Städten wie Düsseldorf, München oder Stuttgart und auch die angedrohten Strafzölle für ausländische Autos durch US-Präsident Trump besorgen die Branche. Der Präsident des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, VDA, Ex-Ford-Deutschland-Chef Bernhard Mattes gibt sich trotzdem bestens gelaunt.
Ich habe ein gutes Gefühl, weil wir eine ganze Menge im Köcher haben, was die Zukunft angeht, aber auch was die Lösung der Probleme jetzt angeht. Die werden wir konsequent umsetzen. Da steht die Automobilindustrie und die Lieferanten und alle, die daran beteiligt sind, voll dahinter. Und ich freue mich auch, dass die Vernetzung mit anderen Branchen immer mehr greift, weil Mobilität der Zukunft heißt auch Vernetzung mit anderen zusammen, um wirklich umfassende Lösungen bieten zu können. Das freut mich und deswegen bin ich gut gestimmt.
Grund zur guten Stimmung gibt es, denn die aktuellen Wirtschaftsdaten der Branche sind gut wie selten. Der weltweite Autoabsatz hat im vergangenen Jahr 2017 neue Rekorde erreicht und fürs aktuelle Jahr 2018 zeichnet sich bereits ab, dass dieser Wachstumskurs weitergeht. Der Autoanalyst der Landesbank Baden-Württemberg, Gerhard Wolf.
Also grundsätzlich rechne ich in diesem Jahr mit einem soliden Wachstum, kein sprühendes Wachstum, aber ein solides Wachstum so zwischen 2-3% weltweit.
Doch die Branche steckt jetzt zu Beginn des Genfer Autosalons deutlich sichtbar eben auch in einem Dilemma. Erwartet werden von ihr, gerade vor dem Hintergrund der Dieseldebatte, zukunftsweisende Entwürfe, etwa in Sachen E-Mobilität und autonomes Fahren. Gekauft werden von den Kunden aber dann doch vor allem spritschluckende SUVs und PS-strotzende Sportwagen. Und vor allem die finden sich dann auch auf der Messe in Genf wieder. Der Autoexperte Willi Dietz von der Hochschule Nürtingen-Geislingen.
Die Neuvorstellungen fokussieren sich sehr, sehr stark auf konventionell angetriebene Fahrzeuge. Auch in diesem Jahr werden wieder SUVs sehr stark im Blickpunkt stehen. Insbesondere natürlich die Neuvorstellung des Lamborghini-SUVs sowie eines Geländewagens von Rolls-Royce, worauf man sicher auch sehr gespannt sein darf. Aber zum Thema Elektromobilität wird es in Genf keine großen Neuigkeiten geben, zumal ja auch Tesla nicht bei dieser Messe präsent sein wird.
Es wird an den nun folgenden Messetagen des Genfer Autosalons eben viel Chrom, PS und Luxus zu sehen sein und damit im Wesentlichen ja die Autowelt von gestern, mit der die Konzerne aber aktuell noch sehr viel Geld verdienen. Ob das auch künftig so bleibt, ob es die Hersteller, gerade die Deutschen, also schaffen werden, überzeugende Antworten auf die Mobilitätsfragen von morgen zu geben, das ist eine der Fragen, die gleich zu Beginn über diesem 88. Genfer Autosalon schwebt.
In Genf wird derzeit die Autowelt von gestern gefeiert, meint Lutz Heiser. Ebenfalls in Genf vertreten ist natürlich Volkswagen, der größte Autobauer der Welt. Die Deutschen schauen derzeit mit Sorgenfalten in die USA, denn vor dort droht, wie schon gesagt, neues Ungemach. Autoimporte könnten künftig mit Strafzöllen belegt werden. Da die USA der zweitgrößte Absatzmarkt für VW sind, könnte das den Konzern empfindlich treffen. Zumal VW zwar in den USA ein Werk hat, im Vergleich zu BMW oder Daimler dort aber nicht so viele Fahrzeuge vom Band rollen. Die VW-Töchter Audi und Porsche werden gar nicht in den USA produziert. Vorerst kann der Konzern aber in Genf mit guten Zahlen für 2017 glänzen. Mein Kollege Thomas Neufeld hat auf dem Autosalon VW-Chef Matthias Müller getroffen und ihn gefragt, ob Trumps Drohung ihm nun die Laune verdorben hat.
Ja, erstmal freuen wir uns über das gute Ergebnis 2017 und vor allem auch über den fulminanten Start ins neue Jahr. Und wissen Sie, so leicht kann mir niemand die Laune verderben. Für uns kommt das ein kleines bisschen überraschend, denn die letzten Jahrzehnte haben wir uns alle der Globalisierung verschrieben und es gibt ja auch entsprechende Verträge weltweit. Wenn jetzt jemand der Meinung ist, das sei nicht mehr richtig, dann muss man die Diskussion führen. Wir für Volkswagen werden die Situation dann entsprechend analysieren und bewerten und dann auch die notwendigen Entscheidungen vorbereiten.
Dieser jemand ist nur dummerweise der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, einer Ihrer wichtigsten Absatzmärkte. Wie können Sie da Einfluss nehmen auf den Präsidenten?
Ja, das ist natürlich so unmittelbar gar nicht möglich. Ich glaube, da ist auch die Politik ein Stück weit gefordert. Wir haben ja jetzt in absehbarer Zeit wieder eine Bundesregierung und ich hoffe, dass die neue Bundesregierung die Farben der deutschen Industrie und auch der Autoindustrie entsprechend vertreten wird. Wir stehen natürlich gern für einen Dialog jederzeit zur Verfügung. Aber wir müssen das ein Stück weit abwarten, wie sich die Dinge entwickeln.
Zweites wichtiges Thema, mit dem Sie hergekommen sind, sind die möglichen Fahrverbote, zumindest in Deutschland. In anderen europäischen Städten gibt es die schon für diese. Wie hart trifft Sie das?
Das würde uns treffen, aber das Urteil sagt ja nicht, dass Fahrverbote angeordnet werden, sondern ermöglicht Fahrverbote. Und wir sind nach wie vor der Meinung, dass es intelligentere Lösungen geben muss und die Fahrverbote vor allem nicht für moderne Diesel gelten sollten, sofern sie denn je kämen.
Das Problem scheint ja zu sein, dass auch die modernen Diesel, wie Sie sie nennen, die Grenzwerte reißen. Müssen Sie da nicht nachrüsten?
Also das ist eine falsche Information, denn die Diesel, die zugelassen waren, die haben zu keiner Zeit die Grenzwerte gerissen. sondern die haben die erfüllt, sonst wären die Autos ja nicht zugelassen. Ja. Dass man jetzt im Nachhinein glaubt, darüber anders befinden zu müssen, das ist eine neue Situation. Der Volkswagen-Konzern hat entsprechend darauf reagiert. Wir haben 2,5 Millionen alte Diesel softwaretechnisch umgerüstet. Wir werden eine weitere Million umrüsten. Wir beteiligen uns mit enormen Summen am Mobilitätsfonds. Wir sind mit den Städten und Gemeinden im Dialog, wie wir die Luftqualität verbessern können, die sich, by the way, auch in Deutschland in den letzten 15 Jahren um 70% verbessert hat. Auch in Stuttgart am Neckartor im letzten Jahr um 11%. Da passiert viel. Ja, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Und wenn wir die Distanz zwischen Politik und Industrie wieder ein Stück weit abbauen können, dann wird es auch zu guten Lösungen kommen.
Dennoch, das Votum des Kunden ist eindeutig. Die Dieselzulassungen gehen monatlich, kann man sagen, zurück. Ist der Verbrennungsmotor am Ende in Europa?
Ist er nicht. Und Volkswagen investiert auch weiterhin in die nächste Generation von Verbrennungsmotoren, sowohl Otto als auch Diesel, erheblich, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir ohne die Koexistenz zwischen Verbrennern und elektrisch betriebenen Fahrzeugen in den nächsten 10 und 15 Jahren überhaupt nicht auskommen. Wenn Sie sich die Gesetzgebung der Europäischen Kommission anschauen, ab 2020, 2025, 2030, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir umweltfreundliche Verbrennungs- und elektrifizierte Fahrzeuge haben.
Wann liefern Sie letztere tatsächlich in einer erkläglichen Stückzahl? Also auf den Messen sehen wir Sie ja alle schon, die Elektrofahrzeuge auch von Ihrem Konzern. Wann sind Sie auf der Straße zugelassen und im Massenverkauf?
Ich habe ja auf der Messe in Frankfurt im Herbst letzten Jahres die Roadmap-E-Strategie angekündigt, auch als Teil unserer Strategie 2025. Wir werden hier eine Fülle von Angeboten sehen des Volkswagen-Konzerns und seiner Marken, wie wir uns die Elektromobilität in den nächsten Jahren vorstellen. Im Sommer diesen Jahres kommt der Audi Q6 elektrifiziert auf den Markt mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Und das ist der Start in eine Elektromobilitätsoffensive. Letztendlich entscheidet es der Kunde.
Was prognostizieren Sie? Welchen Marktanteil wird Elektromobilität haben?
Ja, ich gehe im Moment immer noch von etwa 25% im Jahr 2025 aus. Es gibt auch Auguren, die sagen, das ist vielleicht weniger, vielleicht 20%, aber so genau kann das sowieso niemand vorhersagen. Das wird davon abhängen, inwieweit die Parameter und die Bedürfnisse der Kunden befriedigt werden. Und da reden wir dann zum Beispiel auch über Ladeinfrastruktur, wo wir eine Menge tun. Wir haben mit IONITY ein Unternehmen, das entlang der europäischen Schnellstraßen in den nächsten Jahren 400 Ladestationen platziert. In Amerika mit Electrify America haben wir Projekte laufen, die dieses tun. Wir haben hier, heute Abend werden Sie das sehen, einen Service-Roboter, der Autos elektrisch betanken kann. Wir haben mit Volkswagen Komponente eine mobile Ladestation entwickelt, insbesondere für urbane Gegenden, wo eben solche Starkstromsteckdosen so ohne weiteres nicht verfügbar sind.
VW-Chef Matthias Müller, der sich nicht die gute Laune verderben lassen will. Mit diesem Interview, das mein Kollege Thomas Neufeld geführt hat, sind wir am Ende unseres Podcasts. In der Technik war Jürgen Kuhn und am Mikrofon Insa Wrede. Ich sage danke fürs Zuhören und hören Sie wieder rein.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.